in diesem Leib und der irgendwie durch wachsende Erkenntnis sich zurück zu einer höheren geistlichen Existenz arbeiten muss. Und der Paulus sagt, das ist falsch. Oder Gott sagt uns das durch den Paulus. Das sollten wir wahrscheinlich besser sagen. Die letzten Verse, die wir letztes Mal gelesen haben, waren die Verse 12 und 13. Ich lese sie nochmal. Er, Jesus, hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir haben dieses Bild von damals, wenn eine Nation siegreich war, dann haben sie diese andere Nation, die sie besiegt haben, gefangen weggeführt. Wir erinnern uns an das Volk Israel, das in die Verbannung geschleppt wurde. Das ist das Bild, was der Herr uns hier gibt. Er sagt, er hat uns versetzt, errettet aus der Macht der Finsternis, hat uns gerettet davon und hat uns versetzt, umgesiedelt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und er, Jesus, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wir müssen uns nicht irgendwie zu Gott hinarbeiten. Also durch Meditation oder gute Werke oder Erkenntnis oder dass wir immer wieder geboren werden. Nein, er, Jesus, er ist unser Erlöser. Und jetzt wird der Paulus dieses Bild von Jesus zurechtrücken, dieses Bild korrigieren. Diese falschen Lehrer und die falschen Lehrer heute und auch die Gnostiker damals, die haben gesagt, ja, Jesus war nicht wirklich Mensch. Es war mehr irgendein Phantom. Wenn er über den Strand gelaufen ist, hat er keine Fußspuren hinterlassen. Aber die Leute sagen, Jesus war nicht wirklich Gott. Er ist nicht Gott, er war ein guter Lehrer, aber er ist nicht Gott. Wir werden heute sehen, wer er ist und wie diese Welt und auch wir in Beziehung zu ihm stehen. Gott wird uns sozusagen ein Passfoto zeigen von unserem Haupt, von Jesus Christus, unserem Erlöser, unserem Herrn. Das ist eine wunderbare Stelle, die wir heute durchnehmen. Also wer ist Jesus? Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dieses Wort für Bild im Griechischen, das Wort Eikon, meint so viel wie ein exaktes Abbild. Eine Gleichheit mit dem Abgebildeten, eine Repräsentation, ein Sichtbarmachen, eine Offenbarung. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Und wir haben gesehen, Jesus hat den Weg gebahnt, dass wir Vergebung haben können für unsere Schuld. Er ist die Antwort auf unser Versagen. Und wir wissen, jeder kann erkennen, dass Gott existiert. Aber in Jesus kann ich Gott kennen. Und das begeistert mich. Ich liebe es, in den Evangelien zu lesen. Jesus kennenzulernen, das ist eine wunderbare Sache. Jesus ist der sichtbare Ausdruck, das Abbild, der sichtbare Ausdruck des unsichtbaren Gottes. Johannes 1,18 sagt uns, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wie macht man das? Wie hat er das gemacht? Wie kann man ein Bild machen von etwas Unsichtbarem? Johannes sagt uns, wie er das getan hat. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann lesen wir weiter im Johannes 1, im Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott, der Mensch geworden ist, in Jesus. Jetzt können wir Gott sehen. Nicht in seiner vollen Herrlichkeit, nicht in all seinen Eigenschaften, in seiner Unendlichkeit, aber sein wahres Wesen, seine Natur, seinen Charakter. Der Hebräerbrief im Kapitel 1 sagt uns Gott, nachdem Gott sich vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Jesus selbst hat uns gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jeder Mensch kann erkennen, dass es Gott gibt. Seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit wird von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten in seiner Schöpfung wahrgenommen, sagt uns der Römerbrief im Kapitel 1. Jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert. In der Schöpfung, in dem Gewissen, das Gott in uns hineingelegt hat, kann jeder erkennen, dass es Gott gibt. Ich meine, wir sehen diesen Plan in der Schöpfung. Der einzig logische Schluss ist, dass es einen Planer gibt, dass Gott existiert. Wir erkennen auch, dass er einen Maßstab hat von richtig und von falsch. Wir haben dieses Gewissen, das uns ein Zeugnis gibt. Er hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt. Und wir wissen auch, dass wir alle schuldig sind vor ihm. Dass wir diesen Maßstab nicht gehalten haben, weil Mann, ich habe mein Gewissen verletzt. Ich habe schon dagegen gehandelt. Und wenn wir ehrlich sind, jeder von uns. Das können wir in der Schöpfung erkennen. In uns. Aber jetzt in Jesus ist Gott Mensch geworden. In der Schöpfung kann ich erkennen, dass Gott existiert, ein bisschen was von seiner Macht verstehen, ja, dass er einen Maßstab hat, einen Charakter hat, aber jetzt in Jesus kann ich Gott selbst kennen, wie er ist. Und ich liebe das, wie gesagt. Es begeistert mich, in den Evangelien zu lesen und zu meditieren, nachzudenken über Jesus. Die meisten Menschen, die haben so ein verzerrtes, so ein falsches Bild von Gott. Und was für ein wunderbarer Gott sich uns in Jesus offenbart hat. Ich liebe das. Ich sehe seine unbegrenzte Macht und seine Autorität als Gott, als er die Dämonen austreibt, als er Tote auferweckt, als er diese Händler aus dem Tempel rauswirft, als er den Sturm stillt, als er Kranke heilt. Auf der anderen Seite sehe ich Jesus, wie er zärtlich die kleinen Kinder im Arm hält. Sag, lass die Kinder zu mir kommen. Ich glaube, dass Jesus viel Spaß hatte. Er war der Sonnenschein jeder Party. Die Menschen, die waren gern um Jesus herum. Er hat sie angezogen wie ein Magnet. Und es scheint mir, als hätte Jesus keine Einladung zum Essen ausgeschlagen. Ich mag das. Das ist eine Sache, wo ich so wie Jesus bin. Ich glaube, Jesus hatte Spaß. Aber gleichzeitig war er vollkommen rein und vollkommen heilig, vollkommen ohne Sünde. War was Ehrfurchtgebietendes an ihm. Und er war so liebevoll, so barmherzig mit den Sündern. Wie zum Beispiel mit der Ehebrecherin oder dem Zachäus. Und die Sünder haben seine Nähe geliebt. Und ich sehe ihn, wie er weint über den verblendeten, irregeleiteten Juden, die ihn nicht erkennen konnten. Ich sehe sein Herz für die Schwachen, für den Petrus oder für einen Thomas. Ich sehe sein Herz für die Suchenden, für den Nikodemus oder die Frau, die samaritische Frau am Brunnen, am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Jesus war so interessiert an den einzelnen Menschen. Aber ich liebe auch seine Ehrlichkeit und seine Wahrheitsliebe, als er die Pharisäer konfrontiert hat. Ohne Kompromisse. Und eingestanden ist, das Wort Gottes mit Vollmacht verkündigt hat. Ich sehe seine Majestät und seine Würde, als er in Jerusalem als König einreitet. Und als er vor Pilatus steht. Wirklich, wir sehen diese Würde. Ich sehe aber auch seine Demut, seine Hingabe an mich. seine Liebe für mich, als er im Garten ringt und sich dafür entscheidet, für mich zu sterben, für mich ans Kreuz zu gehen, den Preis zu zahlen für meine Sünde, sodass ich frei sein kann. Ich bin absolut beeindruckt von seinen Worten am Kreuz. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und letztendlich sagt er, es ist vollbracht. Und ich spüre ein bisschen was von seinem Sieg, wenn ich über seine Auferstehung lese. Weil ich weiß, ich habe neues Leben in ihm. Und ich werde auferstehen mit ihm. Und er kann diese toten Dinge in meinem Leben, kann er wieder auferwecken. Und aus meinem Schrott was Schönes, was Gutes machen. Mann, ohne Zweifel war Jesus die wunderbarste, die herrlichste Person, die je gelebt hat. Und die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist Gott. Und Gott ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Ich meine, deswegen sind wir heute hier. Deswegen will ich ihn besser kennenlernen. Deswegen will ich mit ihm leben. Und je besser ich ihn kennenlerne, wenn ich die Evangelien lese, du musst ihn einfach lieb haben. Was für einen wunderbaren Gott wir haben, der sich in Jesus offenbart. Die Leute fragen, warum glaubst du an Gott? Warum willst du mit ihm leben? Ich sage, warum glaubst du nicht an Gott? Warum würdest du nicht mit diesem Gott leben wollen? Leute sagen, ja, ich will mein eigener Gott sein. Willst du nicht auch dein eigener Herr sein über dein eigenes Leben? Meine Antwort ist, du kennst mich nicht wirklich. Im Vergleich zu ihm bin ich ein grausamer Tyrann. Bin ich ein furchtbares Monster. Ich meine mal ehrlich, würdest du wollen, dass ich der Herr bin in deinem Leben? Nein, ich auch nicht. Er meint so gut mit mir. Er kennt mich so viel besser, als ich mich selbst kenne. Er weiß so viel mehr, was gut ist für mein Leben. Und er liebt mich so viel mehr als irgendjemand anderer auf der Welt. Ich meine, wenn ich schon irgendjemanden oder irgendwas dienen muss und jeder Mensch tut das, dann warum nicht ihm? Er ist der beste Herr, den wir haben. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese die Evangelien und ich will diesen Gott, ich will diesen Jesus kennenlernen. Das Wunderbare ist, im Hebräerbrief im Kapitel 13 steht, dass Jesus Christus derselbe ist. Gestern und heute und in Ewigkeit. Dieser selbe Jesus, der vor 2000 Jahren durch Jerusalem gegangen ist. Der ist heute hier mitten unter uns. Er will in unserem Herzen wohnen. Er will ganz nah bei uns sein. Er wünscht sich diese enge Beziehung mit uns. Und das begeistert mich. Und wisst ihr was, er wird bald wiederkommen. Und dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch für die, die Jesus kennen. Kennst du Jesus heute Morgen? Willst du Gott kennen? Dann schau auf Jesus. Er ist die vollkommene Offenbarung. Er ist Gott, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In Jesus hat sich Gott sichtbar gemacht. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, Vers 15 aller Schöpfung. Was heißt das? Heißt das, dass Jesus ein Geschöpf ist? Wie die Zeugen Jehovas sagen oder die anderen, die die Göttlichkeit von Jesus ablehnen oder verleugnen? Ich glaube nicht. Ich glaube, in den folgenden Versen, wenn wir nur weiterlesen, wird es sehr klar, dass Jesus der Schöpfer ist und nicht das Geschöpf, dass Jesus Gott ist. Dieses Wort Erstgeborene, das hat eine andere Bedeutung, als wir so oberflächlich interpretieren würden. Das ist das Wort Prototokos. Und das heißt nicht nur der Erste in der Reihenfolge, sondern vor allem der Erste von der Priorität her, von der Wichtigkeit, der die hervorragende Stellung hat. Was wir hier sehen, ist wirklich ein Kontrast zur Schöpfung. Er sagt hier, er ist derjenige, der über der Schöpfung ist und der vor aller Schöpfung war. Das wäre wahrscheinlich eine gute Übersetzung. Dieses Wort der Erstgeborene, das war auch ein messianischer Titel. Wir könnten vielleicht sogar sagen, dass er der Messias aller Schöpfung ist. Der, der über aller Schöpfung ist und der, der vor aller Schöpfung war. Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus ist der Schöpfer, er ist Gott. Und er hat alles erschaffen, was existiert. Das Sichtbare und das Unsichtbare, wir lesen von Mächten und Herrschaften, Gewalten. Das sind alles Bezeichnungen von geistlichen Mächten, von Engelwesen. Die Gnostiker haben Jesus zu einem dieser Engel, zu einem dieser Geistwesen reduziert. Gott sagt uns hier, nein, Jesus ist der Schöpfer von allen. Zeugen Jehovas sagen, Jesus ist der Erzengel Michael. Nein, Gott ist der Schöpfer. Hebräerbrief, Kapitel 1, er ist der Sohn. Und er ist so viel erhabener als die Engel. Gott sagt uns dazu, welchen Engel hat er je gesagt, mein Sohn bist du? Weil er sagte, alle Engel beten ihn an. Alle Engel sollen ihn anbeten. Und von dem Sohn sprach der Vater, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit. Vater selbst nennt Jesus Gott. Hier sehen wir, dass er an der Schöpfung beteiligt war. Und das kann nur Gott. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Jesus ist die zweite Person des dreieinigen Gottes. Und versucht nicht, das intellektuell total zu verstehen. Wie es einen Gott geben kann, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Ich glaube, wir können das nicht voll fassen. Aber doch die Bibel offenbart uns das ganz klar. Wir sehen, dass er hier an der Schöpfung beteiligt ist und nur Gott kann erschaffen. Alles ist durch ihn und alles ist für ihn erschaffen. Wenn wir das verstehen, das ist ein wirklicher Schlüssel für unser Leben. Wir sind nicht nur durch ihn hier, von ihm erschaffen, sondern wir sind auch für ihn hier. Wir sind für ihn geschaffen. Und ich meine, das macht Sinn. Wenn Gott die Welt erschaffen hat, wenn Gott uns erschaffen hat, dann ist es nur vernünftig anzunehmen, dass unser Leben irgendwas mit ihm zu tun hat. Du bist für ihn erschaffen. Das ist ein wirklicher Schlüssel. Du bist für ihn erschaffen. Und solange du nicht mit ihm und für ihn lebst, versäumst du wirklich den Sinn deines Lebens. Du versäumst den Zweck, wozu du da bist. Ich meine, es ist kein Wunder, dass die Leute, die ohne Jesus, dass sie desorientiert sind. Entfremdet, leer, zynisch, verzweifelt, hoffnungslos. Es gibt so viele Menschen, die psychische Probleme haben, die deprimiert sind, die sich so fühlen, als wären sie auf dem falschen Planeten. Leute sagen, ich drehe mein eigenes Ding. Ich lebe für mich selbst. Oder ich lebe für Sex. Oder für Reichtum, für Ansehen, für meine Karriere. Für meine Familie von mir aus. Und sie leben so dahin und sie fühlen sich wie ein Fisch, der in der Wüste ist. Das ist das, was mich letztendlich zu Jesus gebracht hat. Nicht, weil ich arm und krank und alleine war und ich irgendwie eine Krücke brauchte, um mein Leben durchzudrücken. Nein, im Gegenteil, ich hatte alles. Ich hatte alles, materiell alles, Freunde, gute Familie, schöne Freundin, alles. Aber in mir drin war's leer. Und diese Sinnlosigkeit meines Lebens ohne Gott hat mich erdrückt. Und ich meine, in Wahrheit war ich arm und war ich krank und war ich allein ohne Jesus und ich war blind. So wie Jesus das der Gemeinde in Laodicea schreibt, die gesagt hat, ich bin reich und ich brauche nichts. Und Gott sagt zu ihr, du weißt nicht, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Weil wir sind für ihn erschaffen. Und ohne ihm hat unser Leben keinen Sinn. Das hat mich zu ihm getrieben. Ich meine, ein Auto ist nicht dafür geschaffen, zu fliegen. Ein Fisch ist nicht dazu erschaffen, in der Sahara im Sand zu wühlen. Ein Auto ist geschaffen für die deutschen Autobahnen. Ja. Fisch ist dafür geschaffen, im Wasser zu schwimmen. Und du bist dafür geschaffen, für Jesus. Für ihn zu leben, für eine persönliche Beziehung mit ihm. Unter seiner Leitung und unter seiner Führung für ein Leben, das ihn ehrt. Deswegen bist du hier. Also wenn du heute noch ohne Jesus lebst, dann hör auf, dein Leben zu verschwenden. Komm zu ihm und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Sag ihm, Jesus, ich brauche dich. Ich bin ein Sünder, ich bin schuldig. Und ich will das für mich persönlich annehmen, was du am Kreuz für mich getan hast. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als meinen Erlöser und als meinen Herrn. Ich will diesen Zweck erfüllen, wozu ich geschaffen worden bin. Ich will in Beziehung mit dir leben. Wenn du Jesus nicht kennst heute Morgen, dann geh nicht von hier fort, ohne ihn einzuladen, ohne ihn kennenzulernen. Das ist sein Herz. Und für uns, die wir Jesus kennen, verschwend keinen einzigen Tag, in dem du ohne ihn lebst oder nicht für ihn lebst. Psalm 118, Vers 24 sagt uns, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Das ist der Schlüssel für unser Leben. In dem Maß, in dem wir sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und ich will alles für dich und mit dir tun. Ich will heute mit dir leben. Ich will mich heute von dir führen lassen. Ich will Zeit mit dir verbringen. In dem Ausmaß werden wir ein erfülltes Leben leben. Werden wir das erfüllen, wozu wir geschaffen sind. Aber in dem Ausmaß, in dem ich mein eigenes Ding drehe, in dem ich selbstsüchtig bin, so Jesus nebenher laufen lasse, meine Kommunikation mit ihm, meine stille Zeit durch Fernsehen oder Computer oder mein Auto oder mein Hobby ersetze, in dem Ausmaß, in dem ich ihn vernachlässige, in dem ich ohne ihn lebe, für meine eigene Ehre lebe, in dem Ausmaß wird das Leben mich aufreiben und ich werde ausbrennen. Jesus ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Er ist die Antwort auf die tiefsten Bedürfnisse meines Lebens. Er ist die Antwort nach der Ausrichtung meines Lebens. Wir sind durch ihn geschaffen und wir sind für ihn geschaffen. Diese Wahrheit ist so einfach, wie sie auch tief ist und lebensverändernd. Wenn wir das begreifen. Wir sind durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. Wieder, er ist vor allem. Er ist der Wichtigste. Alles besteht durch ihn. Er hält alles zusammen. Mein Leben, aber auch alles, was existiert. Habt ihr euch jemals gefragt, warum diese Ordnung im Universum ist? Warum wir nicht zerfallen und uns auflösen? Ich meine, wir alle, alles was wir sehen, besteht aus Atomen. Und wir wissen, dass sind die im Kern sind die positiven Protonen und die Neutronen. Und dann gibt es die Elektronen, die um den Kern herumschwirren. Die Protonen sind positiv geladen, die Elektronen negativ. Und wir wissen vom Magnetismus, dass gleiche Ladungen sich abstoßen und dass unterschiedliche Ladungen sich anziehen. Jetzt haben wir überall diese positiven Protonen im Kern. Was hält die zusammen? Die sollten sich eigentlich abstoßen. Was hält die zusammen? Die Wissenschaft hat noch nicht wirklich eine Antwort drauf. Ich glaube, wir haben eine Antwort. Die Bibel sagt uns, Jesus hält alles zusammen. Alles besteht durch ihn. Wir haben dieses Bild, dass er die ganze Welt in seiner Hand hält. Wir wissen, eines Tages wird er loslassen. Und wir wissen, was passiert, wenn ein Atom gespalten wird, wenn diese Protonen auseinanderfliegen. Haben wir eine Atombombe. Eines Tages wird Jesus einfach loslassen. Petrus sagt uns, die Himmel werden mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente werden im Brand aufgelöst und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Man könnte euch vorstellen, wenn jedes Atom im Universum auseinanderfliegt, sich auflöst, es wird eine galaktische Atombombe sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie stark Jesus sein muss, der das alles zusammenhält? Alle Atome im Universum. Muss auf jeden Fall stärker sein als diese galaktische Atombombe. Die Bibel sagt uns, dass er unser Leben in seiner Hand hält. Und in dem Ausmaß, in dem wir es für ihn leben und auf ihn ausgerichtet leben, wird es Bestand haben, wird es stabil sein. Unsere Ehen, unsere Gemeinde, unsere Beziehungen, mein psychischer Zustand, jeder Bereich meines Lebens, der von ihm kontrolliert wird. Wenn ich auf ihn ausgerichtet bin, wird er es zusammenhalten, wird es Bestand haben, wird es stabil sein. Gibt euch das nicht ein Gefühl von Sicherheit, von Zuversicht? Zu wissen, dass er euer Leben in seiner Hand hält. Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das Haupt, die Lebensquelle, aber auch unser Leiter, unser Herr. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Wieder, er ist der Wichtigste, der aus den Toten auferstanden ist. Es gab andere Menschen, die von den Toten auferweckt wurden, vor Jesus. Den Lazarus, ich denke an die Tochter des Jairus. Aber Jesus ist der Erste, der zu ewigem Leben auferstanden ist. Er ist der Wichtigste, der auferstanden ist. Weil ich weiß, mit ihm werden wir auferstehen. Damit er den Vorrang habe, damit er in allem, Entschuldigung, den Vorrang habe. Jesus will in allem den Vorrang haben. Hat er den Vorrang in deinem Leben? Ist er die erste Stelle? Ist er die erste Priorität in deinem Leben? Dafür sind wir geschaffen. Er will in allem den Vorrang haben. Vers 19, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Kapitel 2, Vers 9 sagt uns, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus. All seine Macht, all seine Autorität, all seine Liebe, die ganze Summe von Gottes Macht und von Gottes Eigenschaften. Diese gnostischen Irrlehrer haben das aufgeteilt auf diese verschiedenen Engelwesen. Die Wahrheit ist, alles ist in Jesus. Jesus ist Gott und er ist eins mit dem Vater. Er hat gesagt in Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Die Fülle Gottes wohnt in Jesus und dieses Wort wohnen bezeichnet eine Beständigkeit. Ist ein Teil seines Wesens. Er und der Vater sind eins. Vielleicht sagst du, mein Leben ist so leer. Rate mal, was die Antwort ist. Die Antwort ist eine Person, die Antwort ist Jesus. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und je näher wir ihm sind, desto erfüllter sind wir als Menschen. Vers 19, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Wie können wir in Beziehung mit Gott leben? Wie können wir in Frieden mit Gott leben? Nicht indem wir uns zu Gott hinarbeiten, also der Lichtfunke, der auf dem Weg zu einer höheren geistlichen Existenz ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur er hat unsere Sünden getragen. Das ist der Punkt. Was machst du mit deiner Schuld? Das ist das Einzige, was dich von Gott trennt. Wir lesen hier, der Vater hat gewählt, durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Jesus hat den Preis bezahlt für unsere Sünden, hat unsere Schulden bezahlt, wenn wir so sagen wollen. Mit seinem Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Durch ihn, durch sein Werk, kannst du Vergebung deiner Sünden erfahren, wenn du das für dich persönlich annimmst. Sagst Jesus, ich vertraue auf dich und ich nehme dein Werk am Kreuz für mich persönlich an. Ich lade dich ein als meinen Herrn und Erlöser in mein Leben. Und euch, Vers 21, die ihr einst entfremdet und Feinde wart. Das ist ein gutes Wort, entfremdet. Das wir heute oft lesen. Ich habe Soziologie studiert, da ist oft von Entfremdung die Rede. Ihr, die ihr einst entfremdet wart, getrennt von Gott und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, die gegen ihn rebelliert habt, die gesündigt habt gegen ihn. Die hat aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. In seinem Leib. Jesus war nicht ein Phantom, wie diese Irrlehrer behauptet haben, sondern er war vollkommen Gott und er war vollkommen Mensch. Er hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Heilig. Rein, so als ob ihr nie gesündigt hättet. Wenn du auf Jesus vertraust, dein Leben Jesus gibst, sieht Gott dich, als ob du nie gesündigt hättest. Weiß wie Schnee. Jesus hat nicht nur unsere Schulden bezahlt, unsere Sünden bezahlt, wir lesen, Jesus hat auch ein absolut gerechtes, perfektes, heiliges Leben für uns gelebt. Und das Schöne ist, wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser, dann stehen wir nicht nackt vor Gott. Okay, Jesus hat meine Sünden bezahlt. Ich will noch immer ziemlich doof dastehen. Es ist noch viel wunderbarer. Jesus hat ein perfektes Leben, das, was ich nicht leben konnte, für mich gelebt. Und wenn ich ihn einlade, ist es wie eine Banküberweisung. Meine Schuld wird auf ihn überwiesen und sein perfektes Leben wird auf mich überwiesen. Die Schrift spricht davon, dass wir umkleidet werden mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wow. kleidet mit ihm, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Reinheit, mit seinem Leben. Heilig und tadellos und ohne Makel, da ist nichts mehr in uns, was Gott zurechtweisen müsste, weil Jesus das bezahlt hat, bedeckt hat. Sind perfekt in Jesus. Wenn du in Jesus bist, sieht der Vater dich, als ob du nie gesündigt hättest. Rein und heilig wie Jesus. Und da gibt es nichts mehr, was er tadeln müsste. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 1. Er sagt uns, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Heilig und tadellos und unsträflich. Wir werden nie mehr gerichtet werden für unsere Sünden. Für die, die es angenommen haben, die in Jesus sind, werden nie mehr gerichtet werden für unsere Sünden. Jesus ist schon für uns gerichtet worden. Er selbst, er ist für uns zur Sünde geworden. Jesaja 53, die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was ist unser Anteil daran? Unser Anteil an der Erlösung? Vers 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wenn wir im Glauben an Jesus festhalten, wenn du ihm vertraust für deine Erlösung, für deine Annahme vor Gott, nicht auf dich selbst, auf eigenen Verdienst, auf eigene Werke, auf ihn allein, dann wird er dich heilig und tadellos und unsträflich dem Vater präsentieren. Alles, was wir tun müssen, ist glauben. Das im Vertrauen annehmen, was Jesus für uns getan hat. Jesus unseren Erlöser und unseren Herrn sein lassen. Gott gibt uns dieses riesige Geschenk. Jesus und alle Gnade in ihm. Vergebung, Annahme, Segen. Wunderbare Gemeinschaft mit ihm. Alles, was wir tun müssen, ist es annehmen. Im Glauben und im Vertrauen. Er ist der Größte, er ist der Beste, er ist der Wunderbarste. Und in ihm sind wir zur Fülle gebracht. Wir sind gesegnet über jede Vorstellung hinaus. Lasst uns beten. Und ich möchte die einladen, die Jesus noch nicht kennen, ihn heute kennenzulernen. Gott will heute eine Gelegenheit geben. Es ist ein einfaches Gebet, einfach zu sagen, Jesus, ich bekenne dir, dass ich schuldig bin vor dir. Und dass ich dich brauche. Und ich nehme das, was du am Kreuz für mich getan hast, jetzt persönlich für mich an. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, als mein Erlöser und meinen Herrn. Wenn jemand dieses Gebet beten möchte, wir sind nachher gerne hier, wir beten gerne mit euch. Und auch für euch. Lass uns beten. Jesus, du bist wunderbar. Wir beten dich heute Morgen an als unseren Gott, als unseren Schöpfer, als unseren Erlöser, als der, der uns leidenschaftlich liebt, der uns nahe sein will, der unser Leben erfüllen will. Herr, wir sind so dankbar, dass du für uns gestorben bist. Dass du uns erlöst hast, dass du uns befreit hast, dass wir Vergebung haben, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen, Herr. Wir lieben dich, Herr Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Und wir sind dir dankbar von ganzem Herzen. Und wir beten, Herr, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht kennt, dass du zu den Herzen sprichst. Und dass heute der Tag der Erlösung ist. Dem auch sie dich kennenlernen, den wahren, den lebendigen Gott. Was für ein Vorrecht, Herr, dass wir dich kennen dürfen und dich anbeten dürfen, dass wir nicht Götzen nachrennen müssen, wie so viele in dieser Welt, sondern dass wir den lebendigen und wahren Gott kennen dürfen. Wir danken dir für diese wunderbare Schriftstelle heute Morgen, dass wir dich sehen konnten, Jesus, und wer du bist und wie wir in Beziehung mit dir stehen. Danken dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart, der Alleinweise, in dem alle Schätze der Weisheit und Offenbarung verborgen sind. Wir beten dich an heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns alle aufstehen. Wir wollen noch ein Lied zum Abschluss singen. Der Herr segne euch. Wenn jemand noch Gebetsanliegen hat, wir sind gerne für euch da. Dienstag studieren wir den Psalm 91, wenn jemand vorlesen will.